Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund. Heute steht bei uns im Mittelpunkt das Thema Gebet, Gebet für verfolgte Christen. Und wir werden euch durch diesen Gottesdienst zu dritt leiten. Und ich bitte einfach mal jetzt Dagmar und Johanna nach vorne zu kommen. Wir stellen uns jetzt kurz vor, dass ihr auch wisst, wer wir sind jeweils und warum uns dieses Thema am Herzen liegt. Dagmar, magst du beginnen?
Ja, ich bin Dagmar Marbach, bin seit gut 3,5 Jahren hier in der Gemeinde und Gott hat mir die Gabe des Gebets gegeben und das mache ich gerne. Es ist manchmal eine Freude, manchmal eine Last, manchmal auch ein richtiger Kampf, aber es ist immer spannend, was Gott mit Gebet dann macht und das ist Grund für Freude. Gott antwortet auf Gebete und deswegen bin ich heute mit dabei.
Ja, ich bin die Johanna und wir hatten hier einen Gebetstreff vor kurzem, der hieß Push. Da haben wir gebetet, weil wir auch geglaubt haben, dass Gott einfach Wunder tut, wenn wir beten.
Ich glaube, das funktioniert nicht, du musst doch das nehmen.
Okay, genau, nochmal kurz, ich bin die Johanna und wir hatten hier einen Gebetstreff vor kurzem. Push hieß der, Pray Until Something Happens, weil wir einfach geglaubt haben, dass Gott Gebete erhört. Uns am Herzen lag, für verfolgte Christen unter anderem zu beten und das einfach ja total wichtig ist, dass wir für unsere Geschwister so im Glauben einstehen und da einfach sie im Gebet unterstützen.
Mein Name ist Rolf Zürus, ich bin einer der beiden Pastoren hier und mir liegt das Thema verfolgte Christen eigentlich seit meiner Berliner Zeit, wo ich als Pastor dort war, sehr am Herzen, weil wir dort auch durch einen Mann, der zur Gemeinde gehörte, der im politischen Bereich unterwegs war, als Berater, der hat uns da auch in die politische Dimension verfolgte Christen stark mit reingenommen und das hat mich auch sehr motiviert, dafür zu beten. Ich freue mich, dass wir heute diesen Schwerpunkt im Gottesdienst miteinander haben. Ja, vielen Dank. Ein ganz besonderes Willkommen auch an alle, die heute das erste Mal hier sind oder erst seit kurzem hier sind. Wenn ihr mehr über unsere Gemeinde erfahren wollt, bitte geht nach dem Gottesdienst an diesen Infostand, dort links vom Ausgang. Und dort findet ihr auch nette Menschen, die euch viele Dinge erklären, wenn ihr Fragen habt. Und es gibt auch gedruckte Infos über unsere Gemeinde. Wir werden nach dem Gottesdienst auch als Gemeindeleitung wieder an unserem Tisch zum Gespräch zur Verfügung stehen. Und jetzt schon ein kurzer Hinweis. Der Gottesdienst endet natürlich wie jeder Gottesdienst irgendwann so um 11.30 Uhr, 11.15 Uhr, 11.30 Uhr. Aber es geht dann noch weiter mit dem Gebet. Und zwar um 11.45 Uhr sind wir oben im KIGO-Saal. Und dort besteht weiter noch die Möglichkeit, das Thema fortzuführen mit Beten und auch ein Stück praktisch. Da sage ich dann auch nachher, sagen wir noch mehr dazu. Wir feiern diesen Gottesdienst im Vertrauen darauf, dass Jesus Christus lebt, dass er durch seinen Heiligen Geist hier ist. Und deswegen wollen wir jetzt mit ihm reden, gemeinsam beten. Und darin wird uns Dagmar leiten.
Danke, Vater im Himmel, dass wir uns hier so in einem freien Land treffen können, ohne uns zu verstecken. Danke, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen. Und da bitte ich dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns wirklich zu dir hinführt und wir alle unsere Sorgen, Probleme, Gedanken, was uns alles so im Kopf noch rumgeht, ablegen können, damit nichts uns hindert, in deine Gegenwart zu kommen. Herr, schenk du uns, wenn wir für die verfolgten Geschwister beten, dass du uns unser Herz anrührst, dass wir wirklich mit ihnen eins sind, dass wir irgendwie mit ihnen so verbunden sind, dass ihre Not heute, jetzt in diesem Kreis zu unserer Not auch wird und wir so beten und zu dir rufen, als würden wir mit unseren Geschwistern im Gefängnis sitzen, auf der Folterbank liegen oder im Konzentrationslager schuften müssen oder sonst was. Herr, schenk du das, wir da mit ihnen im Gebet heute so verbunden sind, dass wir ganz, ganz aus tiefstem Herzen für sie eintreten. Danke, Vater, dass du unsere Gebete hörst. Amen.
Wir wollen jetzt das Lied Die güldene Sonne miteinander singen. Vorher aber noch ein Hinweis für den Fahrer des Fahrzeugs ENQB 1510. Das Licht brennt.
Am kommenden Sonntag werden wir hier einen ganz besonderen Gottesdienst feiern. Wir haben schon oft Gottesdienst mit Kindern zusammen gefeiert, aber an dem Sonntag wird auch Claudia Rohlfink uns Bericht aus Mali geben. Und das wird sicher ganz, ganz spannend sein. Sie hat unser Projekt Inisini besucht, das übersetzt heißt Du und die Zukunft. Und das ist ein Projekt, das für unsere Kinder, die FEG-Schulkinder, ihr Taschengeld und durch Aktionen Spenden sammeln, um eine Schule in Mali zu unterstützen und aufzubauen. Nach dem Gottesdienst werden die Kinder vom Schulkindergottesdienst Spendenaktionen für dieses Projekt durchführen. Sie werden gebastelte Unikate verkaufen und auch leckere, leckere Waffeln. Und bitte kommt und gebt reichlich. Und jetzt möchte ich Rainer Klute nach vorne bitten, der uns einen Bericht zum Ostergarten oder was zum Ostergarten überhaupt zu sagen hat.
Ja, guten Morgen. Bericht ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich möchte über den Stand der Dinge informieren, den Stand der Anmeldungen. Da ist es so, dass wir bei vielen Gruppen haben wir schon genug Leute, bei einigen noch nicht. Insofern sind wir eigentlich bei dem, was ich letzten Sonntag auch schon gesagt habe, aber wir sind weitergekommen bei einigen Teams, wenn auch noch nicht am Ziel. Die meisten Mitarbeiter fehlen noch bei den Ordnern. Da haben wir vom letzten Sonntag bis heute von 14 auf 16 zugelegt. Das ist also eine Erhöhung, aber das reicht noch lange nicht. Wir brauchen also noch Ordner, Leute, die zwischen den Ostergartenführungen durch den Ostergarten gehen, alles wieder in Stand bringen. die morgens die Technik einschalten, abends die Technik ausschalten und im Grunde so ein bisschen Mädchen sind für alles. Die müssen nicht alles können, aber die müssen wissen, wen sie ansprechen können, der das dann erledigt. Zum Beispiel auch, wenn es irgendwie tiefgreifende Probleme mit der Technik gibt, dann bitte einen Techniker informieren. Wir brauchen auch noch dringend jede Menge Gruppenbegleiter und Könige. Bei den Gruppenbegleitern brauchen wir mindestens 20, also nicht noch 20, sondern 20 mindestens insgesamt. Da sind wir jetzt bei 17, also 3 ist noch mindestens die Zahl, die wir noch zusätzlich brauchen. Bei den Königen fehlen noch 7, auch da brauchen wir mindestens 20, gerne noch mehr. Also, liebe Männer, geht in euch, ob ihr nicht einmal ein König sein wollt. Vom Gestaltungsteam, also das die Dekoration aufbaut, höre ich, dass von 600 Einsatzstunden, die geplant sind, sind 400 abgedeckt. Also auch da werden noch fleißige Hände gebraucht, die mit tun. Beim Café, da sind wir so ungefähr bei 2/3 der Zielzahl. Da finden sich aber erfahrungsgemäß immer noch Leute, die mal eben einspringen. Von daher ist das nicht so ganz kritisch. Und alle anderen Teams, die ich jetzt nicht genannt habe, auch da ist es, da haben wir entweder genug oder es kommt auf die genaue Zahl nicht so an. Also Ordner, Gruppenbegleiter, Könige und Deko-Leute, tragt euch bitte nach dem Gottesdienst in die Listen ein, beziehungsweise füllt das Formular aus, was hinten ausliegt, neben dem Infostand. Lest euch die Datenschutzinformationen durch und Dankeschön.
Jetzt möchte ich Dirk Hahn nach vorne bitten, der uns einen Einblick in die vergangene Männerwochenende, gibt. Eine Woche wäre
vielleicht noch schön. Ja, eine Woche wäre auch mal schön, aber anstrengend. Wir waren mit 12 Männern das letzte Wochenende in Rattler, also quasi zu Hause. Es gehört ja Gemeindemitgliedern das Haus, ein wunderschönes Haus. Hatten sehr schöne Gemeinschaft, zusammen gekocht, gegessen, gewandert. Wir haben alle 12 mit festgestellt, so 5-6 Stunden wandern ist doch auch anstrengend. Wir waren aber nicht nur ältere Männer, wir waren von 30 bis deutlich über 70, haben uns inhaltlich mit der Jahreslosung, mit Durst, mit Wasser aus der Quelle Gottes beschäftigt. Wie stille ich meinen Durst? Woran erkenne ich Durst? Und haben dabei festgestellt, wenn wir Durst haben und irgendwelche anderen Sachen machen, was weiß ich, tonnenweise Sport, tonnenweise Arbeiten oder sowas, dann stillt das vielleicht mal unseren Durst, aber auch nur temporär. Und sind dann so drauf gekommen, was mache ich, um den Durst vielleicht dauerhaft zu stillen? Und dann, wie komme ich dahin, dass ich vielleicht gar keinen Durst erst kriege, indem ich regelmäßig trinke? Und haben uns Jesus-to-go-Becher gebastelt, in denen also was drinsteht, wie könnte ich am Tag dran denken, wenn mich der Alltag davon abbringt? Das soll nicht heißen, dass es Jesus nur to go gibt. Jesus ist immer da. Aber es war so eine Erinnerung, die wir mitgenommen haben von diesem Wochenende auf dem Armaturenbrett, am Büroschreibtisch, zwischen den Töpfen zu Hause. Für die, wir haben auch natürlich Herren dabei, die gerne den Haushalt übernehmen, alles durcheinander. Es war eigentlich mal eine gute Idee, dran zu denken, wie kriege ich Jesus so in den Alltag, dass dieser Durst auf, ich fühle mich irgendwie alleine, ich habe Stress, ich weiß was, gar nicht erst aufkommt. Aber zusammen Empfehlung, im Mai gibt es das nächste Wochenende und wer möchte anmelden, ist eine super Sache.
Jetzt habe ich hier als nächsten Stefan von Dewitz auf dem Zettel stehen, aber ich habe ihn, er wird uns etwas zum Bürgerforum hier in Körne erzählen.
Ja, guten Morgen auch von mir. Wir haben diesmal Halbzeit und Bürgerforum zusammengepackt, haben gesagt, was können wir aus den beiden Teams mal zusammengestalten und kamen auf das Thema Enkelkinder und wollen ein Bürgerforum-Abend machen, Ja, mal für Enkelkinder, das ist auch mal sehr interessant, wenn jemand sich überlegt, wie gehe ich mit meinen Großeltern um, aber auch umgekehrt Großeltern herzlich einladen, die oder die es vielleicht werden gerade, die vielleicht auf ihre Kinder gucken, wo es dann Veränderungen gibt und sich auf das erste Enkelkind freuen oder die vielleicht schon lange im Geschäft sind und schon viele Enkel haben. Ich habe jetzt 3, okay, bin auch noch am Anfang. Also ist immer die Zielgruppe ist groß. Das können auch Eltern sein, die mit ihren Eltern jetzt mal ins Gespräch kommen wollen. Wie gestalten wir eigentlich das? Also wir haben gemerkt, bei unseren Kindern hat sich die Beziehung zu allen, die selbst Eltern wurden, sehr verändert, zum Guten, aber es gab auch ganz neue Fragen. Und ich finde das unheimlich spannend. Und da möchte ich euch eigentlich ermuntern, für diesen Abend einzuladen, eure Nachbarn, die eben einer dieser Zielgruppen angehören, die hier sicherlich wertvolle Impulse aufnehmen können. Vielen Dank.
Und jetzt wird uns Johanna etwas über Crossover erzählen und uns dazu einladen.
Die Einladung zum Crossover für alle zwischen 16 und 26, jeden Sonntagabend ab 18 Uhr im Café Kuh da unten. Und wir haben einfach eine coole Gemeinschaft, haben eine coole Zeit zusammen, Lobpreis, Essen, Gebet und Thema. Und es ist einfach super, also kommt vorbei.
Ja, und dann passiert natürlich in unserer Gemeinde in der kommenden Woche noch manches mehr. Mittwochs das offene Pastorenbüro und der Seniorenstammtisch von der Ideenschmiede des Seniorenbüros Innenstadt Ost. Am Donnerstag trifft sich der Seniorenkreis und abends die Aktion Bete und Geschenke verteilen der Evangelischen Allianz Dortmund in der Innenstadt an der Marienkirche. Am kommenden Sonntag gibt es nach dem Gottesdienst ein gemeinsames Mittagessen mit Suppe. Und in der Woche danach geht es auch weiter mit einem Buß- und Betagsgottesdienst der Evangelischen Allianz, Lighthouse-Cinema und dem schon erwähnten Bürgerforum. Genaue Informationen zu all diesen Terminen findet ihr in dem Zettel, in dem Flyer, der zu diesem Gottesdienst verteilt wurde und der auch ausliegt. Wir wollen jetzt miteinander Gott loben und anbeten mit Liedern, die wir gemeinsam singen.
Ich lade euch ganz herzlich dazu ein, aufzustehen. Ihr könnt aber auch sitzen bleiben, ihr könnt mitsingen, ihr könnt auch stille sein und bei Gott sein, an seinem Herzen einfach und sich auch schon auf das Thema, was heute ist, ein bisschen einlassen und nah ans Herz Gottes kommen.
Verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst. Und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deiner Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner weg von dir. Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deiner Gegenwart. Dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen.
troubled sea. Oh, oh, you are the peace in my troubled sea.
Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komm. uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Und führ uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, ich doch, wie ich zu dir beten kann. Im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen.
Dagmar, warum gibt es eigentlich einen Gebetstag für verfolgte Christen?
Weil es so viele, viele Menschen in so vielen, vielen Ländern gibt, die verfolgt werden und die ganz dringend unser Gebet brauchen. Es sind über 200 Millionen, die in Arbeitslagern gefangen gehalten werden und ganz viel Schlechtes erfahren. Und deswegen beten wir für sie, weil sie und wir Glieder eines Leibes sind. Und jeden Sonntag an einem November-Sonntag in jedem Jahr wird für die verfolgten Geschwister gebetet, so wie wir das heute jetzt auch tun. Ja, Rolf, aber nicht alle Menschen haben es so mit dem Beten. Die würden lieber was Praktisches tun, eine Demo machen oder sonst was. Was würdest du denen sagen zum Gebet?
Ja, was Praktisches tun ist auch immer gut, wenn es denn den verfolgten Mitchristen hilft. Aber Gebet hat eine ganz besondere Rolle. Gebet ist Begegnung mit Gott. Und wenn Menschen beten, dann erleben sie, dass Gott sie stärkt, dass Gott ihnen Mut macht, dass Gott ihnen Hoffnung schenkt. Und wir lesen in der Bibel auch, dass es wichtig ist, füreinander zu beten, besonders für diejenigen, die verfolgt werden. Und in Hebräer 13, Vers 3 heißt es, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Das hast du uns ja am Anfang auch erklärt. Also Gebet ist das Erste, und das uns mit verfolgten Christen zusammen verbindet. Und das ist das, wo die verfolgten Christen uns auch drum bitten. Gerade in Verfolgung und Not stärkt sie das, das berichtet sie immer wieder, unglaublich, dass sie wissen, das sind andere Christen, die beten für uns. Wir sind nicht allein. Und das hilft ihnen in dieser schwierigen Situation in ihrem Umfeld treu zu bleiben und durchzukommen. Dagmar, jetzt frage ich dich mal was. Wie viele Gemeinden machen denn in Deutschland mit beim Gebetstag?
Ja, im letzten Jahr haben so geschätzt nach den Anforderungen für das Arbeitsmaterial für den Weltgebetstag ungefähr 4.000 Gemeinden teilgenommen. Und das ist eine Menge. Und jedes Jahr werden es noch mehr. Ja. Ist wunderbar. Ja, aber jetzt haben wir von Open Doors geredet. Wer oder was ist das überhaupt, Rolf?
Genau. Unser Material für die Vorbereitung, das haben wir von Open Doors, und wir werden hinterher auch für ein Projekt Geld sammeln von Open Doors für verfolgte Christen. Open Doors ist ein überkonfessionelles christliches Hilfswerk, das sich seit mehr als 60 Jahren in mittlerweile rund 60 Ländern für verfolgte Christen einsetzt. Die Hilfsprojekte, die richten sich nach den Bedürfnissen der verfolgten Christen vor Ort. Und Open Doors arbeitet dann in den Ländern jeweils mit einheimischen Mitarbeitern zusammen, und so kommt die Hilfe zielgerichtet an und kann auch immer wieder angepasst werden an die aktuellen Entwicklungen. Der Dienst von Open Doors wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Dagmar, in welchen Ländern werden denn Christen verfolgt? Wo gibt es das denn? Und jetzt schauen wir mal. Ja.
Wir haben hier bunt markiert die Länder, in denen Verfolgung stattfindet. Je dunkler die Farbe, umso größer und gefährlicher ist die Verfolgung. Und ja, es gibt auf diesem Index 50 Länder in Afrika, Asien, Kleinasien, in Mittelamerika. Ja, und leider auch bei uns, dass konvertierte Moslems hier von ihren Landsleuten angegriffen und verfolgt werden.
Und ich darf sagen, vorhin wurde die Zahl erwähnt, über 200 Millionen Christen weltweit, 200 Millionen Christen weltweit werden stark verfolgt. Nicht nur ein wenig diskriminiert, sondern stark verfolgt.
Ja. Ja, es sind so viele Länder auf der Karte, aber wir beten ja heute nicht für alle. Für welche beten wir denn nun?
Ja, wir werden heute für zwei Regionen, Länder besonders beten. Das eine ist Turkmenistan und das andere ist Iran. Und jetzt freuen wir uns auf die Predigt von Arne Völkel, der uns vom Wort Gottes her da auch nochmal hineinnehmen wird in die Situation von verfolgten Christen und was für uns, auch wenn wir beten, eine Leitlinie sein kann.
Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Auf dem Manuskript findet ihr den Predigttext für diesen Sonntag, und den lese ich jetzt vor. Aus dem Philipperbrief Kapitel 1, die Verse 12 bis 20. Da schreibt der Apostel Paulus: Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hat. Die Beamten am Sitz des Statthalters und alle, die meinen Prozess verfolgt haben, wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder und Schwestern hier am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht und getrauen sich, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiterzusagen. Manche tun es zwar, weil sie neidisch sind und mich ausstechen wollen, aber andere verkünden Christus in der besten Absicht. Sie tun es aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass Gott mich dazu bestimmt hat, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen allerdings verbreiten die Botschaft von Christus in unehrlicher und eigennütziger Absicht. Sie wollen mir in meiner Gefangenschaft Kummer bereiten. Aber was macht das? Ob es mit Hintergedanken geschieht oder aufrichtig, die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise verkündet wird. Darüber freue ich mich, aber auch künftig werde ich Grund haben, mich zu freuen. Denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft, gleichgültig wie sie endet, letztlich zu meiner Rettung führen wird. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf, auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden durch das, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Paulus findet sich in römischer Haft und seine erste Zeit, die er im Gefängnis verbrachte, war recht offen gestaltet, fast angenehm für ihn. Er hatte eine eigene Wohnung, in der er lebte. Er stand unter Hausarrest, aber er konnte Besuch empfangen und Freunde und Mitunterstützer aus der Gemeinde besuchten ihn. Paulus hatte die Freiheit, Briefe zu schreiben. Paulus war also nicht abgeschnitten von anderen Gemeinden. Aber die Situation verändert sich. Und das ist diese Situation, die wir hier in diesem Text lesen. Aus der leichten Haft wird eine verschärfte Haft. Paulus wird verlegt in das Prätorium, das ist die römische Kaserne vor Ort gewesen. Und in dieser Kaserne saßen die Gefangenen in unmöglichen Verhältnissen im Gefängnis ein. Nichts mehr mit leichter Bewachung, nichts mehr mit Freigang, auch nichts mehr mit Besuchen, sondern jetzt war strenge, harte Haft angesagt. Wenn wir solche Berichte lesen, dann geht es uns ja meistens so, dass wir sagen, oder es klingt für uns wie aus einer fremden Welt. Wir leben in einer freien Welt, in einer Demokratie. Wir haben das Recht auf freie Religionsausübung. Wir haben auch das Recht, in unserem Land unsere Religion, unseren Glauben zu wechseln. Man kann konvertieren. Und viele Menschen, die zu uns gekommen sind über die Flüchtlingsbewegungen, wollen konvertieren vom Islam zum Christentum. Das heißt aber längst nicht, dass in dieser Glaubenswechsel leicht gemacht wird. Tatsächlich müssen wir wahrnehmen, dass Menschen, die zum christlichen Glauben hier finden, aus islamischen Ländern, auch hier Drangsalierungen ausgesetzt sind. Wir erleben das auf Schulhöfen, dass Kinder sogar schon angesprochen und unter Druck gesetzt werden, weil ihre Eltern Christen sind. Wir mussten mit ansehen, dass türkische Mitbewohner angehalten wurden, andere Mitbewohner in unserem Land zu denunzieren. Wir haben also erlebt, dass das, was wir im Neuen Testament lesen, auch in unser Land hineinschwappt. Und so stark die Religion weltweit auf dem Vormarsch ist, viele Menschen interessieren sich wieder für Religion, Glaube und das Spirituelle. Zugleich erwachsen ganz starke Gegenströmungen, nationalistischer Art zum Beispiel in Indien unter den Hindus. Hier werden Christen, aber auch Muslime scharf verfolgt durch Hindus, radikale Hindus. Wir haben gerade Demonstrationen erlebt in Pakistan, wo es darum geht, eine verurteilte Christin zum Tode doch zu führen. Das Gericht hatte sie freigesprochen, große Demonstration dort, das genügt nicht, sie muss hingerichtet werden. Wir erleben also, dass Christen und Menschen anderer Glaubensbekenntnisse verfolgt werden. Für viele Europäer ist der Buddhismus ein Hort der Glückseligkeit. Tatsächlich aber ist es auch in Sri Lanka, in Bhutan und Myanmar so, dass die buddhistische Mehrheitsgesellschaft die christliche oder islamische Minderheit verfolgt und unter Druck setzt. Freie Religionsausübung, längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Und nun beschreibt der Paulus etwas ganz Besonderes. Er sagt, ich will euch darüber in Kenntnis setzen, wie es mir geht. Ich lasse euch wissen, wie es um mich steht. Und es ist geschehen, was niemand von euch erbeten hat. Keins eurer Gebete fiel ja so aus, dass der Paulus von seiner gemäßigten Haft jetzt in eine strenge Haft hineinkommt. Ganz sicher hat darum niemand gebetet. Ich will euch wissen lassen, wie es um mich steht, denn genau das ist eingetreten. Meine Haft wurde nicht weiter erleichtert, sondern drastisch verschärft. Und nun, schreibt Paulus, beginnt für mich wirkliches Leiden. Und nun kommt aber etwas ganz Überraschendes ins Spiel, nämlich, dass die Bitte der Christen um Haftentlassung für Paulus in einer Verschärfung der Haft mündet und gleichzeitig, so schreibt es Paulus, das dazu dient, dass der Glaube, der christliche Glaube, das Evangelium weiter verkündet wird. Das hat zur Förderung, schreibt er, des Evangeliums beigetragen. Denn alle, die dort in der Haftanstalt mit ihm sind, haben erfahren, dass er einer ist, der völlig zu Unrecht dort in Haft inhaftiert ist. Ganz Ähnliches haben wir in unserer Geschichte mit Dietrich Bonhoeffer erlebt, der damals im KZ eingekerkert war und die Mitgefangenen und auch das Wachpersonal erfuhren, hier ist ein Mann, der aus tiefem Glauben einsitzt und nicht, weil er staatsgefährdend wäre oder ein Aufrührer. So geht es dem Paulus. In der Haft kein gewöhnlicher Gefangener, kein gewöhnlicher Verbrecher, sondern einer, der für seinen Glauben an Jesus Christus einsteht. Wir erleben in unseren Tagen, in unserem Land zunehmende Angst, wachsende Beunruhigung unter der Bevölkerung, wo das hingehen soll mit all den Entwicklungen, die um uns herum gehen. Wir sehen uns nach Ordnung und Recht und mancher zweifelt schon am demokratischen Staatsgefüge. Doch was Paulus uns hier in diesem Brief verdeutlicht, ist, dass Ordnung und Recht und Friede nicht durch Menschen hergestellt werden und wir deswegen darauf auch nicht vertrauen können, dass eine Regierung solches bewerkstelligt. Denn keine menschliche Macht oder staatliche Gewalt ist in der Lage, Liebe und Versöhnung in die Herzen von Menschen zu pflegen. Das bewirkt allein die Gemeinschaft mit Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes. Und das bezeugt Paulus in seiner Gefangenschaft und das nun ermutigt die Christen, die nicht mit ihm inhaftiert sind. Eine ganz unerwartete Gebetserhörung, die Bitte war, Herr, lass alles besser werden, lass den Paulus aus dem Gefängnis kommen. Genau das Gegenteil geschieht und Christen werden dadurch ermutigt. Christen werden ermutigt, für ihren Glauben einzustehen und Gott erhört das Gebet der Gemeinde auf völlig unerwartete Weise. Wir sahen eben die Verfolgungskarte in Somalia. Früher gab es viele Christen dort, gibt es mittlerweile fast überhaupt keine Christen mehr, weil sie geflohen sind in die Nachbarländer oder nach Übersee. Und unter dieser scharfen Verfolgung haben dann einzelne Christen eine starke Ermutigung erfahren, derart, dass sie sagten, das kann doch so nicht weitergehen, wir wollen für unseren christlichen Glauben einstehen. Und dann ist etwas geschehen, ganz ähnlich wie in diesem Philipperbrief. Die Verfolgung führte dazu, dass andere Christen jetzt erst recht für ihren Glauben eintraten. Und es gab dann ein YouTube-Video, das vielfach angeklickt wurde und eine ganz starke Remissionierung unter den somalischen Bevölkerungsteilen hervorrief. In Europa, in den USA und im Land selbst. Was damals geschah, geschieht auch heute. Und so finde ich es wichtig, dass wir die leidenden Mitchristen nicht sehen als die Bedauernswerten, sondern vielleicht sind diese gequälten, bedauernswerten Christen genau die, die uns Entscheidendes zu sagen haben, nämlich nutzt die Zeit und kauft sie aus, für das Evangelium einzustehen. Eine Ermutigung, keine Verunsicherung. Denn jede Chance zählt. In dieser Geschichte, die wir hier lesen, in diesem Bericht des Paulus, steht ja etwas sehr Verstörendes. Paulus beschreibt, wie es um ihn geht, und dann sagt er, dass die Gefährdung und Unterdrückung der Gemeinde oder die Gefährdung der Gemeinde nicht nur von außen durch Unterdrückung geschieht, sondern von innen kommt. Vers 15. Manche meiner Mitchristen tun es, verkünden die Nachricht, weil sie neidisch sind und mich ausstechen wollen. Etwas ganz Eigenartiges in der Christenheit, dass der Unfriede, die Spaltung innerhalb der Gemeinde zur Gefahr der Ausbreitung des Evangeliums wird. Weil hier ganz unlautere Motive plötzlich eine Rolle spielen, wie eben bei Paulus von ihm erfahren. Und dann sagt Paulus etwas ganz Merkwürdiges. Er sagt, das ist so, das ist auch nicht schön, aber was soll's? Denn jede Chance zählt, das Evangelium zu verkünden. Jene verkünden Christus aus Eigennutz. Aber was tut es, wenn nur Christus verkündet wird auf jede Weise? Es geschieht zum Vorwand oder in Wahrheit. Ich freue mich darüber. Was Paulus uns hier beschreibt, kennt ihr der ein und andere vielleicht aus bestimmten beruflichen Trainings. Das nennt man Reframing, was Paulus hier macht. Den Begriff gab es damals zwar noch nicht, aber was er tut ist, er findet so eine Umdeutung der tragischen Situation, er findet einen neuen Rahmen, in der das Geschehen einfügen kann. Und dieser Rahmen, von dem dieses Geschehen umrahmt wird, ist die Kraft Gottes und seines Evangeliums. Paulus sieht auch da, wo das Evangelium unlauteren Motiven folgt oder aus solchen gepredigt wird, die Chance, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das finde ich ganz besonders auch für uns, weil wir uns doch manchmal entmutigen lassen davon, wenn wir vom Glauben an Jesus Christus weitersagen. Ach, sagen wir, die Leute wollen das gar nicht hören, wir haben was völlig anderes im Kopf, es ist alles so sinnlos und was auch immer. Nein, sagt Paulus, jede Chance zählt. Denn ich, und das ist sein Blick auf die Situation, vertraue darauf, dass das Wort Gottes, wo es verkündet wird, Frucht trägt. Dass es Glaube weckt und Lebensfreude. Und so können auch wir von Jesus weitersagen und müssen nur darauf achten, dass die Menschen wirklich zur guten Nachricht vorkommen und vordringen und nicht schon vorher durch irgendwelche Regeln, Vorschriften und dergleichen aufgehalten werden, um überhaupt nicht zu Jesus und der guten Nachricht zu gelangen. Geben wir darauf Acht und vertrauen wir darauf, dass wir wirklich den Christus und seine Erlösung verkünden und nicht unsere Vorstellung von Leben und Lebensart. Paulus sagt, wenn das Evangelium nur verkündet wird, dann bin ich froh darüber. Denn das Evangelium, die gute Nachricht der Erlösung durch Jesus Christus, die weckt Glauben unter den Menschen. Und so lasst uns diesen Gebetstag auch dafür nutzen, dass wir beten, dass in den anderen Ländern Menschen, Christen ermutigt werden, weiter an Jesus festzuhalten, dass wir selber mutig werden und bereit, das Evangelium zu sagen und dass wir es aus lauteren Motiven tun, so dass Menschen wirklich zum Kern gelangen können und nicht vorher aufgehalten werden durch Randthemen. Amen.
Wir wollen heute ja für Turkmenistan beten und erst noch ein paar Informationen dazu hören. Einmal die Folie bitte. Ja, also Turkmenistan ist eine Region in Zentralasien, Genau, die Hauptstadt ist Aschgabat, Hauptreligion der Islam. Und Christen sind mit einer Minderheit von 70.000, also 1,3%, da vertreten und auf dem Weltverfolgungsindex auf Platz 19. Ja, und Turkmenistan war lange, lange Zeit Teil der Sowjetunion und war davon einfach stark geprägt, 69 Jahre lang. Und die beiden ersten Präsidenten nach der Unabhängigkeit, die haben sich wie Götter verehren lassen und das hat es den Christen natürlich auch nicht einfach gemacht. Und sie sind einfach immer wieder stark unter der Kontrolle von Polizei und Behörden und ja, sind immer wieder Drohungen ausgesetzt, Verfolgungen werden inhaftiert und denen geht es einfach sehr, sehr schlecht. Ja, besonders die Freikirchen und die kleinen Gemeinden leiden da stark, gerade auch, weil die Familien von den Christen, die sich vom Islam zum Christentum dann konvertiert haben, dass die ja einfach sehr, sehr leiden, weil sie von ihren Familien selber dann auch verfolgt werden und bedroht werden. Und deshalb ist einfach wichtig, dass wir für Turkmenistan im Gebet einstehen, dass wir uns einfach auch auf die Zusage von Jesus stützen, wo es in der Bibel heißt, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Matthäus 18, Vers 19. Und bevor wir jetzt dann gleich ins Gebet gehen, wollen wir einfach kurz einen Film angucken, der so die Situation von den Christen in Turkmenistan ganz gut zeigt.
Turkmenistan. Die ehemalige Sowjetrepublik ist ursprünglich ein muslimisches Land. Der Islam hat Kultur und Gesellschaft tief geprägt. Während der kommunistischen Zeit wurde die islamische Religion unterdrückt. Doch nach dem Fall der Sowjetunion fand eine Rückbesinnung auf das islamische Erbe statt. Überall entstanden Moscheen. Auch Batir war früher ein Muslim. Das Evangelium war zur Sowjetzeit nicht unter den Turkmenen verbreitet. Es wurde kein einziger Vers aus der Bibel in Turkmenisch übersetzt. Die einzigen Christen in Turkmenistan waren Russen oder Russlanddeutsche. In den Kirchen gab es praktisch keine turkmenischen Christen. Ich kam zum Glauben an Jesus Christus Anfang des Jahres 1993. Ich war der siebte Mensch unter den Turkmenen, der zum Glauben an Jesus Christus kam.
Nach Usbekistan ist Turkmenistan für religiöse Minderheiten der repressivste zentralasiatische Staat. Die Regierung von Präsident Berdimuhamedow überwacht aus Angst vor Umstürzen und Opposition alle religiösen Aktivitäten. Es finden Razzien in Kirchen statt. Pastoren werden zu Verhören vorgeladen. Christliche Literatur darf nur mit Genehmigung eingeführt werden. Da die Gesellschaft islamisch geprägt ist, erfahren Muslime, die dem Islam den Rücken kehren und Christen werden, sehr schnell Druck aus dem direkten Umfeld.
Es ist so in unserem Land. Wenn du Christ wirst, dann werden deine Verwandten, Bekannten, dein Umfeld, die Politik, die Regierung, sie alle werden zu deinen Gegnern. Und du bleibst alleine. Keiner wird dich verteidigen. Als Christ kannst du keine Geschäfte machen, in keiner öffentlichen Einrichtung arbeiten. Deine Kinder werden in der Schule diskriminiert, seitens der Lehrer, seitens der Mitschüler. Es wird dir deutlich gezeigt, du bist in diesem Land nicht willkommen. Es gibt zwar keine Verhaftungen, Folter und so weiter, aber die Weitergabe des Evangeliums ist gesetzwidrig. Jemanden vom christlichen Glauben zu überzeugen, ist strafbar.
Darius leitet eine Gemeinde in Turkmenistan.
Unser Gemeindeleben sieht etwas anders aus als bei euch. Wir können uns nicht frei versammeln in unseren Häusern, um das Wort Gottes gemeinsam zu betrachten. Es gab viele Schwierigkeiten mit den Behörden diesbezüglich. Wir dürfen offiziell keine Gemeinschaft unter den Christen haben. Wir dürfen auch nicht gemeinsam in der Bibel lesen.
Das Evangelium Gottes kann man nicht ausbremsen und stoppen. Denn Gott selbst steht dahinter. Man kann jemanden verhaften, schlagen, foltern. Es kommt nicht auf den Menschen an. Als die Apostel getötet wurden, dachten die Verfolger, dass alles aus ist. Sie haben sich getäuscht. In der Geschichte der Christenheit wurden Tausende von Christen gefoltert und getötet. Aber es kommt nicht auf den Menschen an. Man kann einen, den zweiten und noch einen töten. Gottes Werk aber geht weiter. Und es wird weitergehen bis zur Wiederkunft Christi. Denn hinter dieser Lehre steht keine Politik, sondern Gott selbst. Gott beruft Menschen, die das Evangelium predigen werden. Das kann man nicht aufhalten.
Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir lesen das Wort Gottes in kleinen und großen Gruppen. Dadurch bekommen die Christen echte Liebe zum Nächsten, zu ihren Feinden und zu ihrem Land. Wenn wir uns versammeln, dann sind wir im Namen Jesu zusammen. Wenn nur Christen dabei sind, haben wir Ermutigung und Gemeinschaft untereinander. Wenn aber auch die Möglichkeit besteht, sich mit Nichtchristen zu treffen, da geben wir dieses Licht und die Liebe Jesu weiter, damit Menschen erreicht und gerettet werden.
Wir beten, dass unsere Obrigkeit uns nicht als Staatsfeinde behandelt, sondern dass sie den Menschen die Freiheit gewährt, selbst zu wählen, an wen sie glauben und was sie glauben wollen. Und ihnen gewährt, den Gott anzubeten, den die Menschen für den richtigen halten.
Ich möchte euch bitten, für unsere Gemeinden zu beten, die versucht und verfolgt werden, damit sie stark werden. Wir können die Verfolgung nicht verhindern, wir können auch nicht weglaufen. Durch die Jahre der Verfolgung haben wir nur einen Wunsch, dass die Gemeinden dadurch stark werden und Jesus treu bleiben. Diese kurze Lebenszeit hier auf Erden ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit in der Ewigkeit, die auf uns wartet. Deshalb betet für uns, damit wir trotz der Verfolgung Jesus treu bleiben und dem Auftrag Jesu in unserem Land nachkommen.
Wir alle können jetzt hier gemeinsam lesen, was Open Doors uns als Gebetsimpulse gesandt hat. Einmal danken wir Jesus, dass er seit wenigen Jahren erstmals in der Geschichte eine Gemeinde von turkmenischen Christen gegründet hat. Das ist wirklich Grund zum Dank. Und wir beten, dass die Christen angesichts der Verfolgung in Einheit zusammenstehen und sich gegenseitig stärken. Wir beten um Kraft und Mut für die Christen, trotz der Gefahren, das Evangelium weiterzusagen. Dass die Christen von der permanenten Überwachung nicht eingeschüchtert und zermürbt werden. Dass die Behörden erkennen, dass von den Christen keine Gefahr für den Staat ausgeht, und sie die Überwachung einstellen. Das sind die Gebetsanliegen und die wollen wir jetzt vor Gott bringen. Und das können wir hier einzeln machen, aber bitte mit dem Mikrofon, dass wirklich jeder das Gebet dann auch versteht.
Ja, wir wollen also im großen Runde beten und wer beten möchte jetzt für diese Anliegen, gibt mir ein Signal und ich komme mit dem Mikrofon.
Ja, lieber Vater, du hast gesagt, dass da, wenn ein Teil deines Leibes leidet, dass der ganze Körper mitleidet. Und das wollen wir dir auch sagen. Ja, wir wollen uns eins machen mit den verfolgten Gemeinden, in dem Fall ganz konkret mit den Gemeinden in Turkmenistan. Ja, sei du einfach dabei und segne sie und rüste sie aus. Hab Dank, dass in diesem Land überhaupt so etwas entstanden ist. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen ganz, ganz viel Mut machst, zu dir zu stehen. Ja, und hab Dank, dass du der Herr dieser Geschichte bist und dass du einfach Gutes vorhast. Selbst wenn wir, wie das in der Predigt gehört haben, nach menschlichen Maßstäben vielleicht manchmal genau in die andere Richtung geht. Du hast ein Ziel. Wir wollen dich loben und preisen und wirklich für die einzelnen Geschwister bitten.
Vater, du allmächtiger Gott, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben deinen Namen. Du, Vater, du weißt alles, du siehst alles. Wir brauchen dir nichts erzählen. Du weißt alles und du weißt auch, was jetzt in Turkmenistan vorgeht. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass deine Liebe, dass deine Botschaft auch dahin gekommen ist und dass sie da verbreitet wird. Und wir bitten dich, Vater, erhöre uns im Namen Jesus. Wir bitten dich für eine Erweckung in Turkmenistan. Wir bitten dich für deine Liebe, dass deine frohe Botschaft verbreitet wird, dass da deine Liebe steht. Und wir bitten dich für die Verfolgten, für deine Kinder, die jetzt leiden, die verfolgt werden, für die ganze Familien. Wir bitten dich um deinen Segen, um deinen Schutz. Sei du jetzt in den schweren Zeiten mit deinen Kindern. Führe du sie, leite sie. Und ja, führe sie weiter, stärke sie. Schenke ihnen die Kraft des Heiligen Geistes, dass sie weitergehen können und dass sie nicht weniger werden, sondern dass dein Wort, daran glauben wir fest, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass du da wirkst. Und wir bitten dich auch für ihre Kinder, für die Familien, um deinen Schutz in der Hand. Wir bitten auch für die Schule. Und wir bitten dich auch, Vater, für die Obrigkeit, für die Regierung, dass sie das erkennen, dass sie auf den falschen Weg sind, dass du deine Hand da in Bewegung setzt und dass alles, dass die Regierung, dass sie es erkennen, ja, dass es dein Wille ist, dass jetzt deine frohe Botschaft da verbreitet ist, dass der Islam da nichts mehr zu sagen hat. Wir bitten dich um deine Stärke und wir beten im Namen des Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und alles Volk sagt Amen.
Ja, Vater im Himmel, wir möchten dich wirklich für unsere Mitchristen in Turkmenistan bitten, dass du mit deiner ganzen Kraft und bei ihnen bist, dass du sie stärkst in diesen Zeiten, wo sie es wirklich sehr, sehr schwer haben, dass du ihnen immer wieder neu den Mut gibst, auch zueinander zu stehen und auch für dich einzustehen und dass du sie auch beschützt vor Gefahren. Danke, dass du sie nicht alleine lässt, dass du sie immer wieder ermutigen willst, gerade auch in den schwierigen Situationen, die sie erleben, dass sie wirklich das spüren, dass du ihnen nah bist und dass du sie stärkst. Wir bitten dich auch darum, dass die Behörden einfach auch erkennen, dass von den Christen keine Gefahr für sie ausgeht, dass sie ihnen Freiheiten gewähren können und dass sie die Überwachung einstellen. Darum bitten wir dich auch, Vater.
Amen. Wir singen jetzt miteinander das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«, die ersten beiden Verse. zweiten Runde wollen wir jetzt für den Iran beten und wir schauen uns die Folie an. Hauptstadt Teheran, Hauptreligion Islam, 81 Millionen Bevölkerung, davon geschätzt 800.000 Christen, Weltverfolgungsindex Platz 10 von insgesamt 50, die da gelistet sind, also ein Land mit sehr starker Verfolgung von Christen. 1979 wurde im Iran die Monarchie abgeschafft mit der Islamischen Revolution und es wurde die neue Staatsform, die Islamische Republik, eingeführt. Der schiitische Islam ist Staatsreligion. Alle Gesetze müssen mit der offiziellen Auslegung der Scharia übereinstimmen. Alle Christen werden überwacht und benachteiligt. Dabei tragen die Christen muslimischer Herkunft die Hauptlast der Verfolgung. Gerade in den letzten Jahren haben sich Tausende ehemaliger Muslime dem christlichen Glauben zugewandt. Viele von diesen Christen wurden verhaftet und wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit zu langen Haftstrafen verurteilt und in den Gefängnissen drohen ihnen schwere Bedingungen und auch Folter. Aufgrund dieser Gefahr müssen Christen muslimischer Herkunft im Iran sehr vorsichtig sein. Viele von ihnen leben ihren Glauben isoliert, ohne Gemeinschaft mit anderen Christen. Andere treffen sich in geheimen Hausgemeinden. Doch auch für die ist einfach das Treffen in einer Hausgemeinde ganz stark von Furcht und Angst geprägt, weil das eben so eine starke Verfolgung gibt. Wir wollen unsere Geschwister Iran im Iran mit Gebet unterstützen und schauen uns jetzt zunächst nochmal einen Videoclip an, der uns noch etwas genauer und konkreter in die Situation der Christen im Iran hineinnimmt.
Iran. Das Land ist seit der Islamischen Revolution von 1979 ein islamischer Staat. Die Staatsreligion ist der schiitische Islam. Ein Wächterrat von islamischen Geistlichen überwacht die Politik des Landes. Der Iran versucht aktiv, den Einfluss des schiitischen Islam auszuweiten. Christen und andere Minderheiten werden als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit gesehen. Dennoch existieren Kirchen im Land. Sie werden aber streng überwacht, dürfen nicht in der Landessprache predigen und ihren Glauben nur innerhalb der Kirchenmauern praktizieren. Frust und Enttäuschung in der Bevölkerung über den Islam, aber auch Träume und Visionen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass Hunderttausende Muslime im Iran dem Islam den Rücken gekehrt haben und Christen wurden. Mohammad Reza kam mit dem christlichen Glauben in Kontakt und wurde Christ, als er miterlebte, wie sein Onkel durch Gebet geheilt wurde. Schnell wollte er mehr über den christlichen Glauben wissen.
Ich war einfach einmal bei einer Kirche, das habe ich die Türe geklopft und kam eine Junge raus und habe ich gesagt, darf ich reinkommen, um die Kirche zu sehen und vielleicht beten. Vielleicht sie können mir mehr alle über Jesus erzählen. Dann habe ich erzählt, ja, ich bin jetzt Christ geworden. Lassen Sie mich rein. Nein, wir dürfen niemand reinlassen. Das war eine ganz schwere Antwort. Das wollte ich auch nicht hören und akzeptieren. Dann habe ich gesagt, nein, bitte, lassen Sie mich rein. Ich mache keine große Gefahr. Sie wurden immer oder jeden Tag kontrolliert. Deshalb haben sie Angst gehabt, dass wenn sie mich reinlassen, dann gibt es Gefahr für sie selber, für mich auch natürlich. Ich habe mit meinem Freund geredet, aber er hat gesagt, ja, er hat richtig gemacht. Du musst aufpassen. Du bist jetzt Neuchrist geworden, nicht die Sicherheit von den anderen Christenleuten auch kaputt machen. Ich weiß, du willst deine Informationen über Jesus, aber das geht nicht so schnell. Du bist im Iran und das geht nicht einfach frei, ohne das Gefahr für die anderen Leute, kannst du nicht einfach machen.
Weil die offiziell anerkannten Kirchen überwacht werden und keine Konvertiten aufnehmen dürfen, müssen sich Christen mit muslimischem Hintergrund in geheimen Hausgemeinden treffen.
Das war einfach eine Wohnung und wir haben uns mit ein paar anderen Christenleuten getroffen. Wir haben nicht uns mit Namen kennengelernt. Einfach haben wir gesagt, Freund, ohne dass wir die Namen brauchen. Wir haben gebetet für die Leute, die krank waren oder die krank sind. Die vier Evangelium haben wir gelesen. Das konnten wir nicht lange machen. Konnte man nicht so viele Informationen über Bibel oder über Jesus bekommen, wegen der Gefahr.
Der Staat nimmt die wachsende Zahl von Muslimen, die Christen werden, als große Bedrohung wahr. Deshalb gehen die iranischen Revolutionsgarden, genannt SEPA, gezielt gegen Konvertiten und Hausgemeinden vor.
Natürlich haben wir immer Angst gehabt, aber trotzdem gab es jemand von uns immer draußen und hatte immer geguckt, also überall, damit wenn jemand kommt, als Polizei oder aus SEPA, und er konnte uns informiert, damit wir so schnell fliehen können.
Eines Tages stürmte die Geheimpolizei das Treffen von Mohammad Rezas Hausgemeinde. Er wurde verhaftet, gefoltert und bedroht.
Sie wollten meine Frau vergewaltigen, sie wollten sie töten, sogar meine Eltern, ihre Eltern. Das kann ich nicht vergessen, sie haben mich geschlagen. Sie haben mich gefragt, ob ich die anderen Christen als Freund oder als die Kollegin in die Hauskreise, die ich dort war. Aber ich habe gesagt, ich kenne niemand. Ich wollte nicht auch diese Gefahr für diese Gemeinde auch machen. Das Ziel war, dass sie mich von Christentum wegmachen.
Verzweifelt betet Mohammad Reza zu Jesus.
Ich bin jetzt in Gefahr und ins Gefängnis. Du hast mich eingeladen eigentlich und du hast mich gefunden, weil du Gott bist. Du hast die Macht. Und ich wusste, ich hatte etwas in meinem Herz, dass er mich rettet. Und ich war fast 100% sicher, obwohl ich so viel Angst gehabt habe.
Nach kurzer Zeit kam Mohammad Reza frei und er konnte mit seiner Familie ins Ausland fliehen. Doch viele Christen wie er stehen im Iran tagtäglich in der Gefahr, für ihren Glauben verhaftet und gefoltert zu werden.
Ich wünsche mir, dass die Iraner, die jetzt ins Gefängnis sind und jetzt die sie ins Gefahr sind, dass sie für die Leute beten, dass die auch vom Gefängnis rauskommen können, dass die Christenleute einfach frei leben, ohne dass es eine Gefahr gibt. Sie suchen so viele Leute im Iran in einem Weg, um Gott zu finden. Und am meisten ist es nicht erfolgreich, die können nicht der Gott finden. Das ist, glaube ich, ein großer Wunsch von mir, dass die Muslime Leute an Jesus glauben können. Das können sie beten. Ja.
Die wir eben gehört haben und weitere Gebetsanliegen stehen hier. Die können wir jetzt aufgreifen. Wir wollen jetzt in einer anderen Form miteinander beten und zwar in kleinen Gruppen. Bitte setzt oder stellt euch zu viert, zu fünf zusammen und betet miteinander. Und wenn jemand da ist und sagt, da fühle ich mich unwohl bei, in der Gruppe zu beten, laut zu beten, das ist überhaupt nicht mein Ding, kein Problem. Du kannst einfach auch still dabei stehen und für dich leise beten oder du bleibst einfach auf deinem Platz sitzen und betest für dich alleine. Aber die Einladung ist, dass wir uns jetzt in kleinen Gruppen zu fünft zusammenstellen und eine Zeit uns nehmen für diese Gebetsanliegen und das, was wir eben im Videoclip gesehen haben, dass wir dafür beten. lasst uns miteinander jetzt das Lied "Eine feste Burg ist unser Gott", die Verse 3-4 singen.
Ja, wir haben jetzt für Turkmenistan und für den Iran gebetet und wir wissen einfach, dass es noch viel, viel mehr Länder gibt, wo Verfolgung herrscht in Zentralasien, und Open Doors unterstützt die Christen dort mit einer Spendenaktion, mit biblischen Schulungen, damit sie einfach in den Verfolgungen standhaft bleiben können, damit sie Mut bekommen, damit sie ihren Glauben leben können und darin auch wachsen, damit die Familien und die Ehen einfach auch gestärkt werden. Und genau deshalb wollen wir jetzt eine Kollekte einsammeln dafür, für diese biblischen Schulungen in Zentralasien.
Danke, wenn ihr da jetzt kräftig und tief in eure Portemonnaies greift. Unsere Geschwister können es wirklich gebrauchen. Hallo, ja, und ich will euch ja jetzt erzählen, was ich erlebt habe. Ich habe mein Portemonnaie vergessen, war in der Straßenbahn und es fiel mir ein. Und da dachte ich, jetzt kostet das 60 Euro. Und da habe ich mit Gott einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich nicht erwischt werde, werde ich das Geld dann Open Doors spenden.
Während die Sammlung jetzt läuft, die Körbe durch die Reihe gehen, singen wir miteinander das Lied "Friede sei nun mit euch allen".
Ja, jetzt ist die Frage, wie wir noch weiter aktiv werden können, nachdem wir das alles gehört haben und gemeinsam hier heute gebetet haben. Ja, also eine Möglichkeit ganz klar ist einfach weiter zu beten. Und eine Möglichkeit, wie wir daran erinnert werden können, ist das monatliche Magazin von Open Doors. Das können wir draußen auf dem Infotisch bekommen, indem wir einfach unsere Adresse draufschreiben und dann kriegen wir das monatlich zugesendet, kostenfrei. Und genau, eine weitere Möglichkeit.
Im Bibel-TV gibt es sonntags um 18 Uhr immer wieder Informationen und einen Film. So ähnlich, wie wir es hier erlebt haben, nur länger. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder selbst gesegnet, wenn ich mir das anhöre, wie standhaft Christen in der Verfolgung sein können.
Genau, und ansonsten gibt es auch noch Veranstaltungen von Open Doors. Die nächste ist am 30. Mai 2019 über Himmelfahrt. Und da kommen einfach verfolgte Christen, die nochmal so ganz persönlich erzählen, was sie erleben in der Verfolgung und das weitergeben. Es gibt da viel Austausch, Gebet, Informationen. Auch der Open Doors Jugendtag ist zu dem Zeitpunkt und ist einfach sehr ermutigend.
Ja, wer jetzt noch Zeit hat und motiviert ist, der kann oben im KIGO-Saal gleich teilnehmen am weiteren Gebet. Und auch an einer Schreibaktion, wo direkt und persönlich Verfolgte angeschrieben werden, dass wir ihnen Ermutigung per Mail, per Karte zukommen lassen.
Genau, wir werden das Schicksal von zwei verfolgten Christen besonders kennenlernen. Sandra Bickel wird uns damit hineinnehmen und dann werden wir für die Karten schreiben und auch miteinander beten für sie und auch für weitere Anliegen. Und jetzt am Ende des Gottesdienstes stellen wir uns bitte gemeinsam unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen.